ARD.
Herzlich willkommen. Jochen Marmit ist mein Name und heute wird es silberglänzend und zugleich blutig tiefrot. Denn die beiden Farben sind untrennbar miteinander verbunden. Wer sich auf die Spur des Silbers begibt, der wird auch eine Blutspur finden. Und das wollen wir heute tun, uns auf die Spur des Silbers begeben und zwar mit dem Autor und Historiker Dr. Tilman Bendikowski. Er ist in seinem neuen Buch abgetaucht in die Geschichte des weichen und wandelbaren Edelmetalls Silber, das praktisch schon immer gejagt wurde, rund um den Erdball. Und das spätestens mit der Eroberung der neuen Welt, der sogenannten nach Kolumbus, auch die gesamte Welt nachhaltig verändert hat. Wie ist es dazu gekommen? Wer wurde ausgebeutet? Und was wiederholt sich in der Geschichte immer mal wieder rund um Silber und vielleicht auch heute weitergehend mit anderen begehrten Metallen oder seltenen Erden beispielsweise? Machen wir uns also gemeinsam auf die Reise, auf die Spur des Silbers. Herzlich willkommen dazu in Hamburg zugeschaltet, Tilman Bendikowski. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Marmit.
Herr Bendikowski, sind Sie eher der Silber- oder der Goldtyp?
Also davor, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, bevor ich dieses Buch begonnen habe. Ich würde sagen, mein Herz schlägt für beides. Ich besitze beides, aber auch nur in sehr begrenztem Maße. Es ist für mich vor allen Dingen ein Gegenstand der Betrachtung und der Neugierde, mit der ich mich dieses Themas gewandt habe. Also es sind tolle Metalle, die ich beide schätze, aber mehr so aus Sicht des interessierten Historikers. Ja.
Aus Sicht des interessierten Historikers, was unterscheidet denn mal als Punkt 1 Silber von Gold, nicht wissenschaftlich betrachtet jetzt, sondern die haben ja so eine sehr unterschiedliche Geschichte vielleicht, aber dann doch auch nicht.
Ja, so ziemlich alles, würde ich sagen. Also um es einfacher zu machen, also mit dem Einfachsten zu beginnen, von Silber gab es immer mehr als vom Gold. Das heißt, das Gold war immer wertvoller. Das ist bis heute so geblieben. Und deshalb haben diese beiden Edelmetalle zwei völlig unterschiedliche Funktionen in der Weltgeschichte. Während das Gold sozusagen, so ein bisschen so ein lichtscheues Wesen ist, ne? Das verschwindet so in den Tresoren, in den Bankschließfächern und es gibt ja auch Regierungssitze, wo sie dann irgendwie goldene Duschknöpfe haben oder so, wie jetzt in New York, in Washington und so. Aber sozusagen, das ist der Protz der Reichen und sagen, das ist das Kapital. Aber dieses Gold, bewegt sich nicht und kreist nicht um die Welt und die Menschen geben es nicht weiter. Während das Silber, sozusagen, wir sagen als Historiker, das Silber steht am Beginn der Monetarisierung der Welt. Also das Silber war das Geld und mit Geld hat man das Leben verändert und die Gesellschaften verändert. Das heißt, das Silber ist etwas, was wir sozusagen als Menschheit immer in der Hand hatten und immer gleich weitergegeben haben. Also das Silber hat alles verändert und das schreibe ich eben auch, stand am Beginn eines Prozesses, den wir heute Globalisierung nennen. Und das wusste ich alles vorher nicht. Und deshalb ist das Silber eigentlich viel aufregender als das Gold.
Wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat, so auch der Untertitel Ihres Buches. Silber ist glänzend, glatt poliert, auch eine Augenweite. Im Abbau, muss ich jetzt sagen, würde ich das noch nicht mal erkennen, dieses Silber, weil es so eine ganz andere, ja, erstmal Form hat, sage ich mal in Anführungszeichen. Es ist trotzdem ein Stoff, der ja auch bei uns schon relativ früh, wie Sie gesagt haben, genutzt wurde, um eben damit auch einen gewissen Wert, eine gewisse Macht auszuüben. Ein sehr wandelbares Edelmetall in dem Sinne.
Ja, also Silber würden wir wahrscheinlich so in der Erde nicht erkennen. Also das gibt sogenannte gediegene Silber, also wirklich reines Silber, kam und kommt immer relativ selten vor. Also meistens ist es in Gestein gebunden. Und sie müssen diese Erze zunächst sehr aufwendig abbauen. Das war zu allen Zeiten, ob im Mittelalter oder im 18. Jahrhundert, schwerste körperliche Arbeit mit vielen Gefahren verbunden. Da werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Und dieses Silber zu gewinnen war immer sozusagen eine große Herausforderung. Aber es lohnte sich auch immer. Ich beginne nicht mit der Antike, weil das Buch sonst zu dick geworden wäre. Es ist schon in der Antike bekannt, aber im Mittelalter, und da beginne ich meine Betrachtung, es ist immer ein Glücksfall, auf einer Silbermine zu sitzen, für jeden Landesherrn. Davon gab es ja eine Menge hier in der Mitte Europas. Und dort, wo sie dieses Silbererz besaßen, konnten die Landesherren daraus eben Silbermünzen prägen. Und das bedeutete Reichtum und politische Macht. Und im Mittelalter machte das Silber den Unterschied, ich sag mal, zwischen einfach nur Überleben, das war bis ins Hochmittelalter das Los der allermeisten Menschen, oder ein gutes Leben zu führen. Das konnte man haben, wenn man Silber besaß.
Aktuell ist Silber ja auch wieder gefragt, kann man sagen. Können Sie das auf irgendeinen speziellen Grund zurückführen?
Nun ist der Historiker ja kein Anlageberater, wobei könnte man überlegen, ob wir das als Historiker genauso gut könnten. Aber gleichwohl, also zwei Phänomene. Das eine ist uns wohl bekannt, jetzt auch aus der historischen Betrachtung. In Notzeiten gibt es immer die Flucht in das Edelmetall. Wir sehen das ja schon beim Gold seit geraumer Zeit. Da steigt auch der Goldpreis und wir sehen es jetzt auch beim Silber, sagen, als vermeintlich sicherer Hafen. Das ist das eine, das ist ein durchaus nachvollziehbares Phänomen. Das zweite, was hinzukommt, ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, Silber war aber immer auch Spekulationsobjekt. Und deshalb sind solche Kurse natürlich auch immer nur, sagen, aktuelle Eindrücke. Wie das weitergeht mit dem Silberpreis, da werde ich hier öffentlich gar keine Prognose abgeben. Wir wissen aber, dass das durchaus Schwankungen haben kann oder sogar Gegenstand von Spekulationen sein kann.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Tilman Bendikowski. Die Spur des Silbers, wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat. Das ist heute unser Buch, unser Thema. Ihre Fragen gerne. Freuen wir uns drauf und auch Tilman Bendikowski wird alles außer Anlageberatung beantworten. Das haben wir schon festgestellt. Ich wollte nur noch mal in den Ring führen. Herr Bendikowski, 20 Gramm Silberbarren, ich habe gestern noch mal nachgeschaut, kosten rund 35 Euro, Gold rund 3.500. Also das ist ja doch exponentiell etwas anderes und doch haben Sie sich entschieden, der Spur des Silbers zu folgen. Gab es für Sie als Historiker, als Autor da irgendeinen Punkt, wo Sie, ich weiß jetzt nicht, einen Silberlöffel in der Hand hatten und haben gedacht, wo kommt der eigentlich her? Ich muss da ein Buch drüber schreiben.
Ja, also natürlich, ich habe den Silberlöffel meiner Großmutter hier natürlich immer bei mir. Sozusagen. Ja, das hat auch damit zu tun, dass ich sagen, das anfassen konnte, den Gegenstand. Aber es sind zwei Sachen kamen zusammen. Zum einen habe ich bei den vergangenen Buchprojekten immer mal Berührungspunkte mit dem Silber gehabt. Ich habe mich mit dem Mittelalter beschäftigt und sozusagen den Wert von Silber. Ich habe mich mit der Geschichte des Aberglaubens und des magischen Denkens beschäftigt. Auch da taucht das Silber sozusagen als unter anderem als Abglanz des Mondlichtes auf, also mit magischen Kräften bis hin zur Bekämpfung von Werwölfen. Und ich habe mich mit dem Dritten Reich beschäftigt und das ist ja sehr aktuell. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde den jüdischen Deutschen das komplette Silber gestohlen. Und so hatte ich immer so auf dem Schreibtisch im Zettelkasten das Silber. Und dann kam ich mit Kollegen ins Gespräch, die wirklich Wirtschaftsgeschichte machen. Und dann habe ich nachgefragt. Dann öffnete sich für mich sozusagen diese Geschichte, die ich erst gar nicht glauben wollte, dass es das Silber war, dass die Menschen und die Waren in Bewegung versetzten, und zwar um die ganze Welt auf Handelsrouten, die wir heute noch kennen und die heute noch funktionieren. Und es war das Silber, was die Kontinente miteinander verband. Und das fand ich so aufregend, dass ich mich in diese Geschichte gestürzt habe. Und zum ersten Mal, muss ich sagen, musste ich für ein Buchprojekt einen Globus auf dem Schreibtisch stehen haben, weil ich natürlich immer gucken musste, wo genau ist jetzt Veracruz und wo geht's hier nach Manila und wo ist eigentlich Acapulco? Also das war sagen, mein Herangehen.
Globales Silber Trading würde man heute sagen im Neudeutschen, also der Welthandel, der in Schwung geraten ist und natürlich ist da das Jahr 1492 und die Folgejahre ganz wichtig, das erklären Sie in Ihrem Buch, als die sogenannte neue Welt dann entdeckt, erobert und vor allen Dingen auch ausgebeutet wurde und wie dann eben auch mit Hilfe des Silbers eben Welthandel, also Austausch und auch Ausbeutung ganz massiv angestiegen sind. Und das ist eine ganz spannende Reise, aber sie beginnt erstmal in Ihrem Buch, Sie haben es vorhin schon gesagt, im Mittelalter und auch hier bei uns in Europa, auch in Deutschland. Und gar nicht so fern von hier, ich habe auch nochmal nachgeschaut, gab es auch Silberminen, nämlich in den Vogesen, Saint-Marie-aux-Mines. Das ist so ein Ort, der schon relativ früh ausgebeutet wurde. Und er steht, wie viele andere, auch in Ihrem Buch angeführte, für eine Art von Expertise in Sachen Bergbau. Also das war ja auch erstmal, Sie haben vorhin die Herrschaft angesprochen, die auf einer Silbermine saß. Das nutzte ja erstmal noch nichts, sondern es brauchte ja eben auch Menschen, die wussten, wie man das da unten rausbekommt. Wenn Sie vielleicht mal ganz kurz erklären können, warum da sozusagen die Bergbauexpertise, die auch für Saarland, Klammer zu, ganz wichtig ist, immer noch und auch war, da zustande gekommen ist und vor allen Dingen, was man dann mit diesem Silber gemacht hat im Mittelalter.
Ja, also sie mussten Silber, wenn sie es nicht oberflächennah abbauten, was dann sagen sie sehr schnell erschöpft war, sie mussten sozusagen Stollen vorantreiben und wirklich in die Tiefe gehen und das Silbererz herausholen. Und dafür brauchten sie technische Expertise. Und die entwickelte sich seit dem Mittelalter. Sie sprachen die Vogesen an oder in Tirol oder im Harz. Entwickelte sich vor allen Dingen, sagen, im deutschsprachigen Raum. Und die deutsche Bergbaukunst, also Ingenieurskunst, würde man heute sagen, ja, dieses Know-how war in ganz Europa gefragt, später auch in Amerika, weil die Erfahrung gerade hierzulande besonders groß war. Da geht es um die Frage, wie treibt man Stollen voran? Welche Belüftungssysteme hat man? Welche Entwässerungssysteme hat man? Und wie verarbeitet man dieses silberhaltige Erzgestein dann schließlich so weiter, dass möglichst effektiv, möglichst reines Silber entsteht? Und da hatte dieser deutschsprachige Raum einen enormen Wissensvorsprung. Und zwar am Ende des Mittelalters schon. Und so, dass es nicht überrascht, dass man später auf diese Expertise zurückgriff. Vielleicht noch eins dazu, weil Sie fragten, Herr Mamet, was macht man mit dem Silber? Ja, natürlich vor allen Dingen Geld und Münzen, aber auch Schmuck. Und für die Kirchen die Kelche und den Kirchenschmuck und der Adel schmückte sich mit Wertgegenständen. Aber bevor wir jetzt Amerika entdecken, Sie sprachen 1492 an, ist ganz interessant, das Ende des Mittelalters dem europäischen Kontinent das Silber ausging. Und zwar durch den Luxus. Also Europa entdeckte die Luxuswaren aus Arabien und aus Indien, aus China. Ja, wir kennen das Pfeffer oder Gewürze, edle Gewürze oder Baumwolle aus Nordsyrien. Und diese Luxuswaren wurden importiert und die konnten nur in Silber bezahlt werden. Und dann fließt Ende des Mittelalters sozusagen das Silber ab und Europa verliert dieses Edelmetall und gerät sozusagen auch in Geldnot, weil Silbermünzen fehlen. Dann kommt übrigens noch die katholische Kirche mit dem Ablasshandel und der Rest der Silbermünzen fließt nach Rom, was übrigens auch Martin Luther und die anderen Reformatoren erzürnt hat. Das ist nämlich auch ein Geldmangel. Wir haben kurz bevor Kolumbus in See sticht einen kolossalen Silbermangel und dann stolpert der gute Mann aus Versehen über einen Kontinent.
Und damit sind wir schon mittendrin in dem, was uns vor allen Dingen in Mittel- und Südamerika dann geliefert wird. Nach Golddiebstahl, Raub der Spanier, Cortés, Eldorado, Pizarro und das Einschmelzen von ganz viel Gold, dann auch das Silber. Wir haben vorhin schon angedeutet, das eine doch noch seltener, eben Gold als Silber. Und was war sozusagen der Punkt dann in der neuen Welt, vielleicht auch verbunden mit einer Stadt, wo man dann eigentlich dasselbe System, nur eben viel, viel größer gefahren hat als das, was Sie gerade beschrieben haben.
Ja, die Europäer haben, man sagt, knappe 3 bis 5 Jahre gebraucht, um alles Gold und Silber, was sie in Mittel- und Südamerika sehen konnten, geraubt und nach Spanien gebracht hatten. Ja. Und dann mussten, so schrieb man italienischer Wirtschaftshistoriker, dann wurden die Räuber zu Bergwerksdirektoren. Denn sie bekamen sehr schnell mit, dass es dort Silbervorräte gab, also in Mittelamerika, heutiges Mexiko oder dann auch das, was heute Bolivien ist, das spanische Peru. Aber die indigene Bevölkerung hat nur oberflächennah Silber gewonnen und hat nie, sagen, einen Bergbau mit Stollenvortrieb betrieben. Und nun holten die Spanier sich, sagen, die Expertise aus Europa, vor allen Dingen eben hier, ne, unsere deutschen Ingenieure und Bergbauexperten, und trieben sozusagen die ersten Stollen voran und bauten die ersten Bergwerke auf. Und sie wurden sehr schnell gewahr, dass sie auf einer Menge von Silber saßen, die sie niemals erwartet hatten. Sie waren ja eigentlich auf dem Weg nach Indien, also nach Asien, und jetzt waren sie auf diesem neuen Kontinent und bekamen Silber in unglaublichen Mengen in die Hand, wie sie vorher nie gefördert wurden. Allerdings unter harten Bedingungen. Ja, Sie sprachen das an. Es gibt Silberstädte wie im heutigen Bolivien Potosí. Das ist auf 4000 Meter Höhe. Da ist ein riesiger Berg. Und 1545 kommen die Spanier an diesen unwirklichen Ort. Ja, also da ist es kalt und die Wetterbedingungen sind schlecht und es gibt wenig Lebensmittel. Und dieser Berg ist voller Silber. Und dann wird Potosí sozusagen zu einem Boomtown Südamerikas. Binnen weniger Jahre kommen Tausende von Menschen, nicht nur aus Europa, auch Indigene werden dorthin gebracht, und damit sie dort Zwangsarbeit leisten. Und diese Stadt Potosí hat nach ein paar Jahrzehnten mehr Einwohner als London oder Paris. Und da werden nun zeitweise 3/4 des weltweiten Silberbedarfs produziert und in einem höchst aufwendigen Verfahren, also eine Logistik, die wirklich beeindruckend ist, strömt dieses Silber um die Welt und setzt alles in Bewegung, was wir uns denken können.
Tilman Bendikowski, heute zu Gast bei SR Kultur, Fragen an den Autor, die Spur des Silbers, die haben wir aufgenommen. Hier ist eine erste Frage.
Warum hat Bolivien von den Bodenschätzen nicht profitiert?
Also da sind wir schon mittendrin. Bolivien, warum haben Sie von den Bodenschätzen nicht profitiert?
Ja, wir sind, sagen, mittendrin in der Geografie. Also Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich auch langsam Globus zur Hand nehmen. Ich sprach gerade von der Stadt Potosí, die damals im spanischen Peru lag, das heutige Bolivien. Für den Hörer, also der erste Teil ist, es ist natürlich eine Ausbeutungsgeschichte. Diese Silbervorkommen gehörten sozusagen der spanischen Krone bis zur Unabhängigkeit dieser Länder. Und es wurde dieses Silber produziert, ausgeführt und sozusagen geraubt, wenn Sie so wollen. Die indigene Bevölkerung hatte kaum etwas davon und bis zur Unabhängigkeit war ein Großteil dieses Vorkommens erschöpft. Und nach der Unabhängigkeit dieser Länder, sagen, mussten diese neuen Staaten mühsam eigene Produktion aufbauen. Also in Mexiko wird heute immer noch Silber gefördert in großen Mengen. Aber die Spuren der Kolonialisierung und der Ausbeutung, die reichen eben auch beim Silber bis heute. Es gilt ja auch für ähnliche Rohstoffvorkommen. Denken Sie an Erdöl oder an seltene Erden. Das heißt, das Erbe des Kolonialismus lastet bis heute auf diesen Silberstandorten auf der Welt.
Potosí als ganz besonderer Kristallisationspunkt für den Abbau, die Ausbeutung und dann eben auch die Verschiffung, muss man sagen, aus den Bergen heraus. Zuerst mit Lamas. In riesigen Mengen, habe ich aus Ihrem Buch gelernt, dann auf Schiffe eben zu den Häfen und dann um die ganze Welt. Also Kristallisationspunkt, dieser Ort Potosí, wo sich ganz gut ablesen lässt, ja auch, wie ich finde, mit welcher Härte da eigentlich vorgegangen wurde, mit welcher Selbstverständlichkeit dann eben die Menschen dorthin verfrachtet wurden und ja auch zum großen Teil gestorben sind. Also ein paar haben davon profitiert, aber vor Ort eigentlich die wenigsten.
Ja, kommen wir zuerst zu den Lebensbedingungen in Potosí. Also dazu gehört zum Beispiel, dass es gezielt ein Markt mit Coca angeboten wird für Coca-Blätter, um sozusagen die indigene Bevölkerung in dem Bergbau sozusagen unter Drogen zu setzen, damit sie das überhaupt aushalten. Das große Problem der Spanier war, sagen, sie wollten das Silber ausbeuten, aber dazu brauchten sie Arbeitskräfte. Und Amerika erlebte ja nach der Ankunft der Europäer eine demografische Katastrophe. Nicht so, dass die Menschen nur ermordet wurden, das wurden auch viele, aber vor allem durch eingeschleppte Krankheiten war die Bevölkerung in einem erheblichen Maße sozusagen reduziert. Wir sagen, etwa 35 Millionen Menschen lebten zwischen Mittelamerika und Feuerland, bevor die Europäer kamen. 150 Jahre später sind das noch knapp 4 Millionen, also ein Neuntel. Und Silberabbau ist, dafür brauchen sie Arbeitskräfte. Und diese Arbeitskräfte sind teuer. Und die werden dann über ein Zwangsarbeitersystem, ein schon traditionelles System der Mieter, sozusagen in diese Silberbergwerke gelockt und auch getrieben, bekommen sogar einen Lohn, der zum Teil höher ist als das, was, ich weiß nicht, Arbeiter in englischen Kohlegruben bekommen. Aber die Arbeitsbedingungen sind desaströs. Es ist dunkel, es ist feucht, es gibt Unglücke und es ist wahnsinnig gesundheitsgefährdend. Vor allen Dingen seit dem Zeitpunkt, als die Spanier, übrigens auch da ein deutscher Ingenieur beteiligt, auf die schlaue Idee gekommen sind, Mensch, wenn ihr das Silber aus dem Gestein rausholen wollt, das geht übrigens wunderbar mit Quecksilber. Ihr müsst das Ganze mit Quecksilber vermengen und trocknen lassen, dann wieder auswaschen und zum Schluss müsst ihr dieses Amalgam aus Silber und Quecksilber einfach nur erhitzen und dann trennt sich Quecksilber von Silber. Und Sie ahnen, das ist natürlich so, dieses Quecksilber, was da verdampft, ist hochgiftig. Das heißt, das schädigt die Menschen, die sterben daran, das vergiftet die Umwelt. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind desaströs.
Der zweite Aspekt ist, dass von dort der Welthandel auch an Form aufnimmt, weil erstmal auch die Welt umrundend praktisch gehandelt wird. Also Sie haben vorhin schon Manila angesprochen. China spielt eine Rolle. In Europa ist es Sevilla als Hauptpunkt, als Haupthafen, wo mit Silber, das anlandet, dann gehandelt wird oder weitergearbeitet wird. Und die Reales sind damit aus Silber die Münzen in Spanien, die erste Weltwährung.
Ja, der spanische Silberpeso, den Sie angesprochen haben, damit können Sie in China bezahlen, in Südamerika, in St. Petersburg. Das ist die erste weltweite Währung, die funktioniert überall. Und die erstaunlich ist die unglaubliche Logistik. Also wenn wir dieses Silber aus Potosí, das müssen wir sagen, auf Lamas packen, 4000 Meter über den Meeresspiegel, dann ziehen diese Lama-Karawanen runter zur Küste. Das ist die Pazifikküste. Jetzt müssen Ihre Zuhörenden sozusagen sich mal die Weltkarte imaginieren, aber es klappt bestimmt. Und dann müssen Sie die Pazifikküste Südamerikas bis Mittelamerika hoch, bis Panama, wo ein Teil des Silbers über die Landenge gebracht wird, vereinigt sich mit dem in Mexiko gewonnenen Silber. Und dann geht einmal im Jahr die spanische Silberflotte nach Sevilla, also der Zentrale des Atlantikhandels des spanischen Kolonialreiches. Und entlang dieser Route der Silberflotte, vielleicht haben wir nachher noch Zeit, lauern natürlich nicht nur Schmuggler, sondern vor allen Dingen Piraten. Nicht? Also die Piraten der Karibik, die wir in unserer Kindheit in Filmen gesehen haben, ne, das gehört alles dahin. Aber, Sie haben es erwähnt, dieses Silber fließt auch sozusagen von Mittelamerika über die Philippinen nach China. Und China war ja, als Kolumbus in See stach, ja das eigentliche Ziel. Man wollte einen Seeweg zu diesen Handelsplätzen in Asien ohne den lästigen Zwischenhandel der Levante oder in Arabien. Und China besaß damals keine verfügbaren Silbervorkommen. Und deshalb war eben das Silber in China besonders viel wert, viel mehr wert als in Europa. Und so machte der Handel große Profite, indem das Silber nach China kam. Dort wurden vor allem Seide, Porzellan, Tee erworben. Und das ging dann zurück, entweder um die Südspitze Afrikas nach Europa oder eben wieder zurück über Mittelamerika, über die Landenge, dann auch nach Europa. Und Sie sehen, es ist immer das Silber, das diese Waren bewegt. Das Silber geht in die eine Richtung, zurückkommen die Waren. Und wenn ich das noch sagen darf, wenn es nicht zu kompliziert wird, wenn die Silberflotte in Europa angekommen ist, dann fahren die Schiffe ja auch nicht wieder leer zurück, sondern die bringen alles das, was dieses spanische Kolonialreich braucht. Also Möbel und Waffen und Werkzeuge und Bücher und Olivenöl und Weizen. Also das heißt, zurückgehen schwimmende Warenhäuser sozusagen über den Atlantik, später auch mit Verzögerung nach einem Zwischenstopp in Westafrika, auch afrikanische Sklaven, die für die Ernährung auch der Menschen im Silberbergbau auf den Plantagen unverzichtbar werden. Das heißt, auch dieser Sklavenhandel hängt maßgeblich am Strom des Silbers.
Also wie Silber die Welt verändert und vor allen Dingen auch bewegt hat. Da sind wir gerade mit Tilman Bendikowski unterwegs, auf der Spur des Silbers hier bei SR Kultur Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Wie anders wäre die Weltgeschichte zum Beispiel mit China verlaufen, wenn den Engländern nicht das spanische Silber ausgegangen wäre?
Da haben wir schon eine weiterführende Frage, ja. Aber genau positioniert.
Toll, ja, also der Historiker, uns ist es ja verboten, darf ich dem Hörer sagen, zu spekulieren, wie wäre die Welt gewesen, wenn. Vermutlich hätte sich was anderes gefunden. Aber weil Sie die Engländer und China ansprechen, also es ist ein besonders, ja, infames Kapitel dieser Silbergeschichte. Ich habe es auch erst nicht glauben wollen, weil das Silber immer nach China abfloss. Ich habe am Anfang gesagt, schon Ende des Mittelalters floss es dahin. Ja? Mhm. Und das blieb im 16., 17., 18. Jahrhundert, blieb das immer so. Das meiste Silber landete in China, weil die keine anderen Waren, keine Zahlungsmittel sonst akzeptierten. Und die Engländer waren besonders erbost, weil die übrigens ja auf den Tee zunehmend angewiesen waren, wie wir ja heute wissen als Teetrinker. Und da haben sie überlegt, Mensch, wir haben doch so eine permanente, ja so ein Außenhandelsdefizit, würde man heute sagen. Ne? Wir verlieren so viel Silber an China, das können wir nicht mehr hinnehmen. Und dann kamen sie auf die infame Idee, auch die englische Ostindien Company, wir bauen in Indien Opium an, machen die Chinesen rauschgiftsüchtig, so, dass sie als Zahlungsmittel für die Waren, die wir haben wollen, eben auch Opium akzeptieren und nicht mehr nur Silber. Und das ist ein Verhalten wie quasi der Dealer am Schulhof, ja. Und dann haben die Engländer dieses Opium produziert, auf Schiffen gen China gebracht. Vor der Küste wurde es auf kleine Schiffe umgeladen, weil der Kaiser von China das natürlich verbieten wollte. Und tatsächlich gelang es den Engländern, wir sprechen davon noch im 19. Jahrhundert, waren 10% der Chinesen opiumsüchtig, dass sie so ihre Waren ohne das wertvolle Silber erhielten. Das führte übrigens auch zu 2 Opiumkriegen. Und zu Friedensschlüssen, die für China demütigend waren. So kam Hongkong auch als Kronkolonie an das britische Weltreich. Und das, um das des Hörers nochmal aufzugreifen. Und noch heute sitzt in China dieser Stachel der Opiumkriege und dieses Opiumhandels und der Drogensucht der Chinesen, ausgelöst von europäischen Kolonialherren, wahnsinnig tief. Und das Verhältnis Chinas zum sogenannten Westen ist davon immer noch getrübt. Auch das ein Teil dieser Geschichte des Silbers.
Wenn wir auf diesen Teil der Geschichte schauen, dass Silber auch als Beweggrund wirklich massive Schritte zu unternehmen, um im Wirtschaftsgefüge die Oberhand zu behalten. Sie haben das Opium erwähnt in Richtung China. Das heißt, es gab bis dahin eine Entwicklung nach 1492 bis ins 19. Jahrhundert hinein weltweit, was immer mit auch der Silbermenge verbunden war, wenn es irgendwo eben stärker nachgefragt war oder stärker hin abgeflossen ist. Inwiefern hat in diesem globalen Wirtschaftsgefüge das Silber denn dafür gesorgt, dass vielleicht auch in Europa oder in Spanien ganz speziell eigentlich ein Fluch in Gang getreten ist oder ein Fluch aufgetreten ist, Fluch des Silbers, könnte man vielleicht sagen.
Ja, zum Fluch des Silbers gehören verschiedene Aspekte. Einmal die Kriminalität als solche, also Schmuggler, Diebe, Räuber, Geldfälscher, die Piraten, die ich erwähnt habe. Aber volkswirtschaftlich war das interessant, dass Spanien an einem gewissen Zeitpunkt sozusagen zu viel Silber bekam. Also obwohl eine Menge sozusagen auf dunklen Kanälen verschwand und der König eigentlich nur ein Viertel oder sollte ein Viertel der Silberexporte in den Händen halten, die er dann dummerweise vor allen Dingen für Kriege ausgab, hatte Spanien zu einem bestimmten Zeitpunkt so viel Silber, dass etwas einsetzte, was wir auch kennen. Also wenn es zu viel Geld gibt, wenn es zu viel davon gibt, dann steigen die Löhne, dann steigen die Preise und es gibt noch mehr Silber in noch mehr größeren Mengen. Und dann sprechen wir von der Inflation. Also Spanien erlebt als erstes Land eine Inflation, ausgelöst durch das viele Silber, was ins Land kommt, aber sofort wieder abfloss, auch sozusagen. Spanien baut keine Industrie auf, das Silber fließt gleich weiter gen Europa oder nach Afrika oder nach Asien. Aber es gibt die erste weltweite Inflation im 17. Jahrhundert, die erst Spanien, dann Europa und sich abschwächend nach Osten bis hin sozusagen nach Asien spürbar wird. In Europa steigen zum Beispiel auch in Deutschland die Preise für Lebensmittel, sodass es richtig teuer wird und die Menschen drohen zu hungern, weil die Sachen so teuer geworden sind. Auch das sozusagen ein Fluch des Silbers im Übermaß.
Eine schöne Anmerkung von Martin Rees. Vielen Dank dafür, gerade per WhatsApp reingekommen. Er schreibt auch, in Großbritannien war die Währung lange Zeit durch Silber definiert. Pound Sterling, das Pfund Sterling, wurde erstmals im Jahr 775 nach Christus während der Zeit des angelsächsischen Königreichs eingeführt und die Währung aus Silbermünzen, ja Sterlings, bezeichnet wurden. Leitet sich natürlich nach dem Gewicht ab und auch als nationale Währung etabliert. Also da schon sehr früh auch ganz klar das Silber maßgebend. Eine weitere Frage, die wir...
Wenn ich das noch ergänzen darf.
Herr Mann, Sie können natürlich gerne was dazu sagen.
Ganz, danke für diesen Hinweis. Ja, denken Sie ans Französische. Da gibt es die Bezeichnung für Geld, ist l'argent. L'argent ist das Geld im Französischen. Mhm. Das ist aber auch das Silber, Argentum. Also im Französischen bezeichnet l'argent das Geld genauso wie das Silber. Das passt auch ganz gut dazu, welche Bedeutung das Silber als Münze, als Zahlungsmittel immer hatte.
Martha Hemkemeyer würde ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie wissen, welche Bedingungen, Arbeitsbedingungen heute im sogenannten Silberabbau und auch vielleicht mit dem Beispiel, was wir vorhin hatten, da in Bolivien, Potosí beispielsweise, welche Arbeitsbedingungen es heute gibt.
Ich kenne mich nicht so gut aus wie im Historischen, aber wenn man sich heute die Berichte von Menschenrechtsorganisationen und von Umweltorganisationen anguckt, dann sind die Arbeitsbedingungen weiterhin schlecht bis desaströs. Also einmal, das ist die Bezahlung, das sind die mangelnden Gesundheitsvorsorgen. Es kommt hinzu, dass viele, das gilt auch fürs Gold, so auch fürs Silber, viele ehemalige und aufgelassene Minen inzwischen von Menschen in der Not wieder bearbeitet werden, ohne jegliche Sicherungstechniken. Es werden wohl immer noch auch Kinder sozusagen eingesetzt. Und die großen Silberminen, die es heute gibt, übrigens inzwischen auch in China, sind sozusagen vielleicht nicht vergleichbar mit den Bergwerken der Kolonialherren. Aber es sind bis heute Bedingungen, unter denen wir eigentlich nicht das herstellen lassen wollen, womit wir unseren Tee umrühren, sag ich mal vorsichtig. Das heißt, die Ausbeutung geht weiter. Und wenn wir an die Gewinnung der seltenen Erden denken, das ist ja ein aktuelles Thema auf der ganzen Welt. Also noch immer werden Rohstoffe, die für uns unverzichtbar sind, unter Bedingungen produziert, ja, die wir im Grunde nicht wollen.
Eine weitere Frage an Tilman Bendikowski.
Meine Frage an den Autor sollte sein, dass heutzutage ja der Silberpreis an der Börse eigentlich durch ETCs und ETFs bestimmt wird, also dem sogenannten Papiersilber. Und da wollte ich gerne wissen, seine Meinung dazu.
Oh, da würde ich gerne passen, weil sagen, was heißt Meinung, das will ich nicht kommentieren. Ich kann sogar sagen, dass das Silber sozusagen als feste Anlage in der Geschichte sagen, seit dem 19. Jahrhundert nie richtig funktioniert hat. Und ein Blick nach vorne, Silber ist bis heute für bestimmte industrielle Produktion weiterhin unverzichtbar. Und die Silbervorkommen, die wir bislang erschlossen haben, reichen weltweit etwa noch für 25 Jahre. Also entweder werden neue Silbervorkommen erschlossen, was durchaus möglich ist, oder, was schon passiert, Silber muss recycelt werden, zum Beispiel in alten Handys. Aber die Vorkommen sind begrenzt und es könnte sein, dass das Silber tatsächlich auch knapper wird in Zukunft und damit teurer noch.
Ich habe die Frage auch so verstanden, dass dieser Silberhandel damals als Währung praktisch ja etabliert war, weltweite Währung mit Silber in Form von Münzen und so. Mhm.
Also
und
das ist seit dem 19. Jahrhundert sozusagen Geschichte, weil im 19. Jahrhundert verlieren die Währungen ihre Bindung an Silber. Also da wurden die nationalen Währungen am Goldstandard orientiert und damit verlor das Silber nach Jahrhunderten sozusagen seine Funktion als das alles entscheidende Metall, an denen die Währungen sich aufrichteten. Das büßte das Silber im 19. Jahrhundert ein. Das Silber war kein Währungsstandard mehr. Es war dann das Gold. Es gab noch einige Länder, die haben das länger beibehalten oder auch sowohl Gold als auch Silber genommen. Aber der Goldstandard wurde das Maß der Dinge. Und das war für die Geschichte des Silbers ein Einschnitt, weil das Silber dann nicht mehr als Geld so wichtig wurde, dann aber relativ schnell für wirtschaftliche Produkte, also vor allen Dingen später für die Medizin, für die Halbleitertechnik, für die Fotografie, bevor es die digitale Fotografie gibt, war das Silber unverzichtbar, für die ersten Batterien, für die Solarindustrie sozusagen. Das ist etwas, was dann hinzukam, wo das Silber unverzichtbar wurde und deshalb auch nie völlig an Wert verlor, auch wenn es sagen Kursschwankungen und Konjunkturen gab.
Frage, die per WhatsApp reingekommen ist. Vielen Dank dafür. Silber gilt ja als desinfizierend, wohl auch in Münzen, also beim Anfassen des Münzgeldes Gold oder Kupfer unter anderem nicht. Ist das heute noch relevant? Ein Herr oder eine Frau Becker wollen das wissen.
Tatsächlich hat das Silber sozusagen als Keim töten ist, als Element sozusagen in der Medizin eine große Rolle, spielt auch in Verbänden und auch in Medikamenten eine große Rolle. Da wir heute selten eine echte Silbermünze in die Hand bekommen, genauso wie wir auch keine echte Goldmünze in die Hand bekommen, würde ich sagen, spielt das keine Rolle, das ist nicht wirklich relevant. Und bei jeder Silbermünze würde ich da gerne antworten, auch schon im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, war natürlich entscheidend, wer das vorher alles in der Hand hatte und sagen, was sozusagen diesem Material anhaftete. das Silber selber sozusagen machte nichts, desinfizierte nichts, sondern es war dann eine Frage der Herkunft und auch der Verunreinigung, die mit der Münze oder dem Silberbarren im einherging.
Ist es besonders leitfähig, korrosionsfrei und damit auch für Batterien und Ähnliches geeignet? Aber Sie haben es schon erwähnt, es hat natürlich auch noch eine ganz andere Dimension, dieses Silber nun als Schmuck beispielsweise oder auch als Insignium der Macht, gerne auch für einen Silberkelch oder Ähnliches genutzt. Also spannende Dinge, die wir da erfahren über das Silber. Eine weitere Frage an Tilman Bendikowski.
Meine Frage an den Autor lautet, inwieweit Silber heute noch für die Zukunftstechnologien eine wichtige Rolle spielt?
Ja, noch ist das Silber aus bestimmten Produkten nicht wegzudenken. Es wird daran gearbeitet. Also es gibt bei der Solarzellenproduktion und bei der Batterieherstellung zunehmend Verfahren, wo auf das Silber verzichtet werden kann, zum Teil. Soweit ich das überschauen kann, werden auch weiterhin industrielle Verfahren auf Silber angewiesen sein. Das heißt, es wird wohl nie ganz verschwinden. Zu den Eigenschaften gehört, Herr Mamet hat es erwähnt, zum Beispiel auch, dass es besonders dünn ausgewalzt werden kann. Ja, auch das ist etwas, was das Silber ausmacht. Es scheint so zu sein, dass das Silber aus solchen Herstellungsverfahren in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird. Das stellt übrigens das Problem, wie bekommen wir das wieder? Also früher war das Silber ja nicht von der Welt, wenn das als Barren oder Pokal um die Welt ging oder als Silberbuffet oder als Kanne. Das konnten sie jederzeit wieder einschmelzen. Wenn es heute in kleinen Mengen in Handys oder in Industrieprodukten verwendet und weggeworfen wird und nicht recycelt wird, da verlieren wir sozusagen mit der Zeit einen Schatz, den wir als Menschheit über Jahrhunderte angesammelt haben. Also das steht noch am Anfang. Wir müssen die Silber ja auch wieder zurückgewinnen.
Und gerade wenn man auf Smartphones und Ähnliches schaut, was in großen Mengen irgendwo rumliegt, ungenutzt und eben nicht recycelt wird, da täuscht man sich eigentlich. Das sind mehrere Tonnen, wahrscheinlich allein in Deutschland, an wertvollen Edelmetallen, die es eigentlich gilt, wieder in den Wirtschaftskreislauf oder technischen Kreislauf zurückzuführen. Da sollte man sich also wirklich mal genau ein Bild von machen, was da eigentlich noch zu Hause rumliegt, vielleicht auch in der eigenen Schublade. Was mich aber zu dem Punkt bringt, darüber schreiben Sie ja auch, Herr Bendikowski, dass es immer auch eine Sicherheitsanlage für Krisen war, gerade bei adeligen Familien oder eben auch bei Menschen, die vorher zu Geld gekommen sind. Man konnte es mitnehmen. Sie haben vorhin so schön gesagt, dann konnte man es notfalls einschmelzen. Ist das heute noch so?
Ja, also Silber war, das haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen rausgehört aus meinen Erzählungen rund um die Welt, Silber war nie statisch, Silber war immer in Bewegung. Das ist immer unterwegs gewesen. Und es war nicht nur ständig in Bewegung, sondern permanent wandelbar. Also diese spanischen Silberpeso, sie kamen ja auch als Barren über den Atlantik, die wurden eingeschmolzen, daraus wurden andere Münzen gemacht. Oder es wurden Kelche für die Kirche gemacht. Oder es wurden Silberpokale für das Ratssilber gemacht. Oder Besteck. Oder Schmuck für die adligen Damen. Das heißt, dieses Silber verändert permanent die Form. Also bewegt sich durch den Raum und um die ganze Welt und verändert ständig die Form. Und es wird immer wieder eingeschmolzen. Und wie Sie erwähnt haben, ist das in dem Moment, wo ich es in der Hand halte, in Form, ich sag mal, eines großen Pokals, ist es nicht nur schön anzusehen. Also wir dürfen jetzt nicht vergessen, vor lauter Ausbeutung und Blut, was für ein wunderschön anzusehendes Metall dieses Silber ist. Und das war immer schon, dieser Glanz hat die Menschen fasziniert. Aber wenn die Städte, ich sag mal, im 18. Jahrhundert sich Ratssilber zulegten, jede Stadt hatte Ratssilber, dann zeigte das nur nicht nur, wie einflussreich die Stadt ist und wie erfolgreich die Kaufleute sind, sondern sie hatten immer auch Notgroschen. Und wenn dann irgendwie mal wieder, weiß nicht, Napoleons Truppen oder wer sonst auch immer vor die Tore der Stadt aufmarschierte, konnten sie dieses Ratssilber oder anderes nehmen, es einschmelzen und damit Soldaten, Waffen, Kanonen kaufen. So war das immer auch eine Art Sparbuch, sowohl für die Städte als auch für die einzelnen Kaufleute. Und das hielt sich auch dann im Bürgertum, wenn sie Silbervorräte hatten. Das war etwas, was immer so eine Art Notgroschen war. Und dazu kommt sozusagen diese emotionale Zuneigung, vor allem zu dem Familiensilber, zu dem Erbsilber. Wenn ich den Bogen spannen darf, sagen zum Wert, Wir kennen aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts bei den deutschen Vertrieben, die also Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem deutschen Osten geflüchtet und vertrieben wurden. Wir haben bei vielen sozusagen Silber im Fluchtgepäck, nicht viel. Vielleicht den Kelch der örtlichen Kirche, vielleicht ein bisschen Besteck, vielleicht ein Taufserviertenring vom Vater oder ähnliches. Dieses Silber im Fluchtgepäck ist sozusagen auch ein Teil der Silbergeschichte. Auch in anderen Fluchtgepäcken war das immer schon so, nicht nur 44, 45, 46. Das Silber war immer auch eine Art Notgroschen und das unabhängig von dem Jahrhundert eigentlich.
Und das bringt uns natürlich auch in jene dunkle Epoche, dem ein globaler Raubzug, auch ein Raubzug ausgeübt von Nazi-Deutschland, vorangegangen ist. Darüber schreiben Sie auch. Gerade das Silber der jüdischen Bevölkerung wurde eigentlich von den Nazis ganz konsequent geraubt und dann eben weggenommen. Später sogar, ja, eigentlich jeder einfache Soldat, der unterwegs war, hat sich auch an Silber orientiert. Hat dieser globale Raubzug oder dieser Raubzug im Rahmen des Zweiten Weltkriegs und in den Jahren davor, hat er sozusagen auch nochmal global was in Bewegung gesetzt?
Also der, was ich angesprochen habe, das passt natürlich heute natürlich sehr genau zum 9. November und zur Pogromnacht von 1938. Ich habe das für Hamburg einmal beschrieben, da werden alleine in Hamburg den jüdischen Deutschen 20 Tonnen Silber weggenommen, enteignet. Und das rechnen Sie mal hoch auf das ganze Deutsche Reich. Davon landen übrigens 2 Tonnen in Hamburger Museen. Die werden bis heute restituiert, ja. Also sagen, da liegen dann die Pokale und das Geschirr und die Zuckerzangen, ja, die landen in Museen. Bis heute sind deutsche Museen voll mit diesem geraubten Silber. Aber im Dritten Reich vor allen Dingen das Silber wichtig für die Film- und Fotoindustrie. Also sehen Sie die industriellen Bedingungen. Und dann, als Deutschland halb Europa überfällt, werden die Silbervorkommen, aber natürlich auch das Gold der besetzten Länder gezielt gestohlen. Also ganze Zentralbanken werden leergeräumt. Und das, was Sie ansprechen, ich sage mal, das Silberbesteck war immer schon die Beute des gemeinen Lanzers, das ist 1870, 71 schon so im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Das gehört sozusagen dazu. Das war das Erste, was immer auch die gemeinen Soldaten plündern konnten in den Häusern oder den Menschen abgenommen haben. Es war immer schon Raubgegenstand. Und das ist bis heute so geblieben als Wertgegenstand.
Eine weitere Frage.
Wie viel Silber wird jährlich in der Industrie verarbeitet und wo kommt das Silber für den industriellen Bedarf her?
Oh, da werde ich mit den Zahlen jetzt nicht um mich werfen, das müsste ich wirklich jetzt nachschlagen. Die Herkunftsgebiete sind interessanterweise immer noch zu einem hohen Anteil Mittel- und Südamerika, inzwischen ergänzt aber auch durch China und selbst aus Russland.
Die Nachfrage nach Edelmetallen, insbesondere Gold und jetzt verstärkt auch Silber, ist stark angestiegen, entsprechend der Preis hoch und sowohl für die Käufer als auch für vor allen Dingen die Verkäufer lukrativ. Gleichzeitig hört man, dass also die Minen immer mehr eingeschränkt sind. Das heißt, auch die Fundorte zurückgehen. Hat man schon überlegt, ob man diese Edelmetalle durch chemische Vorgänge irgendwann ersetzen kann?
Ja, es gibt, das hatte ich kurz angesprochen, das ist eine begrenzte Ressource. Und Sie fragen zu Recht, wie kann man sie ersetzen? Diese Prozesse laufen schon. Also in der Batterietechnik und in der Solarindustrie wird zunehmend weniger Silber verarbeitet. Und das gilt eigentlich für alle Bereiche, wo Silber verwendet wird, weil Silber eben eine begrenzte Ressource ist und im Moment so teuer wird, werden da sicherlich neue Verfahren auch in die Praxis umgesetzt werden. Es ist eine Frage, wie schnell das geht und in welcher Branche das immer ist. Also wir ersetzen, früher gab es in der Medizin zum Beispiel aus Silber also künstliche Gelenke. Das war dann Silber. Das würde man heute nicht mehr machen. Das ist erstens waren die viel zu schwer, zweitens ist es heute zu teuer. Das heißt, diese neuen Verfahrenstechniken, die gibt es schon und die werden weiter umgesetzt, weil das Silber eben zu teuer wird.
Vielleicht noch eine kleine Zahlenreihe aus Ihrem Buch auch, dass 55% des heutigen Silbers ja in die Industrie gehen, also in die Arznei oder in die Arzneimittel. Bereich oder auch in die Photovoltaik beispielsweise, also über die Hälfte, und das andere teilen sich dann 22% Schmuck oder 22% als Anlage. Also so ungefähr die Verteilung, wie Silber im Moment genutzt wird, aus dem Buch von Tilman Bendikowski. Und bringt uns zu einer Frage, die nochmal zurückgeht auf das, was wir vorhin schon gesprochen haben. Herr Bendikowski, Gisela Tascher würde ganz gerne wissen, dass während der Blütezeit im Kurfürstentum Sachsen 12. bis 16. Jahrhundert auch viele positive Neuerungen mit dem Silberbergbau verbunden seien, wie zum Beispiel die Bergbaufreiheit und das Knappschaftswesen von Freiberg ausgehend. Ja. Ob Sie das auch betrachten in Ihrem Buch, würde sie gerne wissen.
Ja, auf 250 Seiten kommt einiges zu knapp, aber das haben wir jetzt nicht erwähnt. Tatsächlich, weil sagen, das Silber verändert sozusagen vor Ort alles. Und wenn wir jetzt sagen, einen Blick nach Sachsen machen, da haben wir auch am Beginn sozusagen richtige Goldgräberstimmung, da gibt es so wilde Grabungen, erstmal alles durcheinander. Dann gibt es sozusagen Landesherren, die reich werden. Und dann gibt es sozusagen das neue Selbstbewusstsein der Menschen, die mit ihrer Expertise dieses Produkt erst herstellen. Und wir würden heute sagen, die Knappen sind angesprochen worden, sowas wie auch wie ein historisches Sonderbewusstsein. Also das Wissen um diese Techniken, das Wissen um die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, da kommen wir schon wieder Richtung Bergbau, Herr Mamet, was Sie eben angesprochen haben, was jedem Bergbau innewohnt, ist sozusagen die Solidarität und das Aufeinander angewiesen sein. Es geht auch immer um beim Silber noch stärker darum, wer streicht eigentlich die Gewinne ein, wie viel bekommt der Landesherr und wie viel bekommen die Menschen eigentlich, die dafür, wenn wir so sagen wollen, den Buckel krumm machen. Das sind sagen soziale und politische Prozesse, die ebenfalls am Silber hängen. Ich bin da dankbar für den Hinweis aus Sachsen. Und was wir nämlich nicht vergessen dürfen, die Schönheit des Silbers und zu sagen, der Glanz, der die Menschen fasziniert hat und der Schmuck. Und das ist etwas, was bis heute anhält, also Photovoltaik hin oder her. Silber ist immer noch etwas, was die Menschen auch wegen der Schönheit schätzen. Also wenn es dann ordentlich geputzt ist natürlich. Und das ist etwas, was seit Jahrhunderten uns begleitet. Kein Metall glänzt so schön wie Silber. Es verschönert auch einfach unsere Welt.
Eine Bemerkung oder ein Beitrag zu unserer Sendung, vielen Dank, aus Homburg von Madeline. Sie schreibt, oder er: Ich habe jahrzehntelang in einer Röntgenabteilung gearbeitet, war bei der Entwicklung in der Dunkelkammer den Dämpfen ausgesetzt. Dann kam endlich die Entwicklermaschine für Röntgenbilder. Das Abfallprodukt der Entwicklung der Bilder, Fixierbad, wurde zur Silbergewinnung einer Firma übergeben. Zum Glück hat sich da vieles geändert. Was mich zu der Frage bringt, beim Abbau heute, wir haben es vorhin schon mal so ein klein bisschen angedeutet, Sie haben gesagt, die Bedingungen sind immer noch sehr fragwürdig, zum Teil dort, wo eben Silber gewonnen wird und auch vor allen Dingen, wie es gewonnen wird, unter welchen Anstrengungen und Gefahren auch für die Menschen, die dort arbeiten. Wenn ich nun in Silber und das natürlich auch vielleicht in Gold investieren will, aber gerade im Fall Silber, kann man sagen, es gibt da die Möglichkeit, auch fair zu investieren?
Ehrlich gesagt bin ich da überfragt, weil ich nicht in Edelmetalle investiere. Hm. Darf ich das sagen als Autor eines Silberbuches? Ich würde sagen, in Notzeiten immer in Bildung und Musikinstrumente investieren.
Eine weitere Frage.
Gibt es Möglichkeiten in Deutschland, legal, so hobbymäßig, ein bisschen Silber zu schürfen? Vielen Dank.
Ja, da müssten Sie sich, es gibt ehemalige Silberbergwerksstandorte, auch Silbermuseen. Dort können Sie sich mal melden und erfragen. Es gibt sicherlich immer wieder solche Mitmach-Workshops und die können Ihnen weiterhelfen. Soweit ich das überschaue, ist in Deutschland nicht gestattet, einfach irgendwo in den Wald zu gehen und anfangen zu graben. Das ist nicht vorgesehen. Aber an diesen Museumsstandorten wird man Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Wird bestimmt experimentell gearbeitet.
Eine weitere Frage von Sonja Colling-Bost aus St. Ingbert. Wie sieht es heute im Schutzbereich um den Cerro Rico aus? Da sind wir wieder in, ich glaube, Potosí.
Ja, das ist Potosí. Es sieht nicht gut aus und alle Menschen, die mal da waren, es sind doch viele Menschen, die ich auch kenne, die in den letzten 10, 20, 30 Jahren da waren. Es sieht nicht gut aus, sozusagen die Umwelt hat also den Menschen geht es nicht gut, die dort arbeiten und leben. Die Umwelt hat seit dem 16. Jahrhundert massiv unter dem Silberabbau gelitten. Das begann mit der Abholzung und der Zerstörung der ursprünglichen landwirtschaftlichen Strukturen. Das hat was mit Wasser zu tun, das hat mit Umweltgiften zu tun. Das heißt, wenn Sie sagen, den kolonialen Raubzug am Silber, sozusagen, wenn Sie das wirklich sehen wollen, dann können Sie genau an diesen Berg fahren. Da sehen Sie das heute noch.
Wir haben es vorhin schon mal so ein klein bisschen an dem einen oder anderen Punkt angedeutet. Die seltenen Erden, da sprechen wir heute auch ganz stark davon, global, weil wenn es um seltene Edelmetalle oder eben auch die sogenannten seltenen Erden geht, die wir für ganz gewisse Produkte brauchen, ganze Industrien sind sogar abhängig davon. Sehen Sie da so ein bisschen eine Wiederholung, was das Thema Abhängigkeit, Ausbeutung und auch Machtverhältnisse angeht, Herr Benikowski, zum Silber?
Ja, es gibt Unterschiede, aber auch Parallelen. Eine wichtige Parallele, finde ich, wenn man über so ein Thema spricht, ist der Begriff der Weltware. Es gab in der frühen Neuzeit eben Weltwaren, wie das Quecksilber oder dann eben auch das Silber. Und das sind heute diese sogenannten seltenen Erden auch. Die werden auf der ganzen Welt benötigt und gehandelt. Das heißt, sie setzen Warenströme und Finanzströme und häufig auch Menschen selber in Bewegung. Das ist das eine. Das zweite Parallele ist, dass die Produktionsbedingungen nicht angemessen sind. Das dritte ist, dass auf die Umweltbelange häufig keine Rücksicht genommen wird. Und das vierte, sagen, was diese Ströme der seltenen Metalle oder der wertvollen Gegenstände immer begleitet hat, das ist die menschliche Gier. Also die Gier nach Reichtum und nach Gewinn. Und ich meine jetzt nicht den rein kaufmännischen Impuls, ein gutes Geschäft zu machen, sondern wirklich die blanke Gier ist auch eine Parallele. Heute kommt bei den seltenen Erden, das sehen wir ja in den aktuellen politischen Diskussionen, auch noch sozusagen die Politik ins Spiel, sozusagen als politisches Druckmittel. Also es gibt da Unterschiede, aber man kann das durchaus an vielen Punkten vergleichen, um diesen Mechanismus des weltweiten Handels mit einem solchen Gegenstand zu erklären.
Wird es denn dann mehrere Metalle oder seltene Erden, sogenannte, geben? Was denken Sie, die da eine Rolle spielen? Oder wird es ein Stoff sein? Seltenste Edelmetall der Welt beispielsweise ist Osmium, wird wegen seiner Kristallstruktur, Fälschungssicherheit in speziellen Anwendungen wie der Schmuckherstellung eingesetzt oder auch in anderen technischen Bereichen. Also entwickelt sich da Ihrer Meinung nach vielleicht so ein neues Silber? Ein Stoff?
Ja, neues Silber sicherlich nicht, weil wir keine Monetarisierung der Welt wieder in Gang setzen. Also wird keiner dieser Stoffe wird sozusagen wieder greifbares Münzgeld oder Barren werden. Was diese Stoffe, diese neuen Stoffe angeht oder die von uns neu in den Blick genommenen Stoffe angeht, die kommen und gehen sozusagen, weil sie kommen mit den neuen technologischen Entwicklungen. Das heißt, neue Herstellungsverfahren verlangen nach neuen Rohstoff und die werden dann neu gehandelt, neu produziert. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man noch gar nicht so überschauen kann, weil das hängt wirklich an unserer technologischen Entwicklung. Also da ist die Zukunft weitgehend offen.
Martin Rees, unser Hörer, schickt da gerade noch einen Hinweis. Er hat recherchiert, dass gerade das Komposit Silbercarbon gerade bei den Südkoreanern in der Industrie gefragt ist und das vielleicht ein Gamechanger werden könnte. Also da sind wir gespannt, ob das soweit kommt. Aber er hat vorher noch die Frage gestellt, das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht noch als letzte Frage, auch die Kriegskasse, die musste immer beweglich sein, sonst war die Gefolgschaft nicht gesichert und in der Kriegskasse, Sie haben es vorhin schon angedeutet, lag immer Silber. Um das vielleicht abzuschließen insgesamt, dem Silber ist nicht nur immer eine ganz besonders ausufernde Rolle zuteil geworden, sondern sie war auch immer die, die alles bewegt hat und vielleicht auch Kriege in Bewegung gehalten hat. Das kann man vielleicht so zusammenfassen.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, sag mal, Sprung zurück zu den Kreuzfahrern des Mittelalters. Die nahmen natürlich Silber mit. Die waren übrigens auch schuld daran, dass Europa so viel Silber verlor. Das war sozusagen die Kriegskasse der Kreuzfahrer, war das Silber. Und ein Großteil des Silbers, das Kaiser Karl V., also der spanische König, der dann als Kaiser Karl V. residierte, Großteil des Silbers aus Spanien verbrauchte er für die Kriege gegen die anderen Nationen. Er hat allein 5 Kriege gegen Frankreich geführt. Ein Großteil dieses Silbers wurde stumpf dafür ausgegeben. Oder der berühmte Lübecker Kirchenschatz im 16. Jahrhundert wurde eingeschmolzen, Silber und Gold, um einen Kaperkrieg gegen die Holländer zu führen. Den Krieg haben sie verloren, der Silberschatz war futsch. Das heißt, Silber und Krieg gehören bis heute zusammen. Übrigens, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das bedeutet in der Praxis auch, dass aus ukrainischen Museen auch Silber in großen Mengen gestohlen wurde. Das heißt, als Raubgut, nicht nur als Finanzierung von Krieg, sondern auch als Raubgut, ist das Silber bis heute gleich geblieben.
Und damit sind wir auf der Spur des Silbers gewesen. Mit Tilman Bendikowski, wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat, im Bertelsmann Verlag erschienen. 255 Seiten für 26 Euro. Ihnen vielen, vielen Dank, Herr Bendikowski, und noch einen schönen Sonntag.
Ja, ich danke Ihnen immer mit. Tschüss.
Je ein Buch an Matthias Brunner, Monika Bücker und Karin Lagali. An diesem heutigen Sonntag viel Spaß damit und natürlich den Podcast. Der Hinweis wie immer an dieser Stelle finden Sie in der ARD Audiothek und auf srkultur.de. Fragen an den Autor. Nächste Woche dann an Stefan Grünewald. Wir Krisenakrobaten, Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft. Er legt die Deutschen auf die Couch und wir ticken ganz anders, als viele denken. Nächsten Sonntag Thema hier bei Fragen an den Autor. Schalten Sie gerne ein, stellen Sie Ihre Frage. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.